Die Zukunft der Arbeit. Auf welche Szenarien müssen wir uns einstellen? (lacht) 1930 prognostizierte der Ökonom John Maynard Keynes, dass die Menschen 100 Jahre später, also ungefähr jetzt, nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten würden. Dank des technischen Fortschritts bräuchten sie viel weniger Zeit, um ihren Lebensstandard und Wohlstand zu behalten. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland liegt jedenfalls heute bei rund 33 Stunden. Mehr noch, 2024 waren so viele Menschen hierzulande erwerbstätig wie noch nie. Zugleich machen wir aber immer häufiger die Erfahrung, dass Arbeitskräfte fehlen, und zwar vor allem die, die den Laden am Laufen halten, wie eine ehemalige Bundeskanzlerin mal sagte. In der Schule, auf dem Bezirksamt, beim Klempner, im Pflegeheim, beim Bäcker. Woran liegt das und wohin führt das? Dazu ein Gespräch mit dem Soziologen Philipp Stab. Er ist Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel sowie Co-Direktor des Einstein Center Digital Future. Guten Tag, Herr Stab.
Guten Morgen.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Professor Stab, sind wir einfach zu wenige Erwerbstätige oder mangelt es den Deutschen an Arbeitsmoral, wie jetzt gerade mal unterstellt worden ist?
Also ich würde eher der These zuneigen, dass wir zu wenige sind. Sie haben das ja gerade schon angesprochen, bei Keynes war damals die große Befürchtung, dass man wegen des technologischen Wandels, also wegen der Automatisierung von immer mehr Tätigkeiten, letztlich in Gesellschaften unserer Art mit technologischer Arbeitslosigkeit, so nannte er das, konfrontiert sein würde. Heute erleben wir einfach, ob es beim Restaurantbesuch ist, beim Warten auf den Termin im Bürgeramt oder andernorts auch noch, dass wir eher mit einem massiven Arbeitskräftemangel konfrontiert sind als mit einem Überangebot.
Das, was Sie jetzt kurz gefasst haben, das beobachten wir, weil es einerseits großflächigen Stellenabbau gibt, zum Beispiel in Softwareunternehmen oder bei Autoherstellern wie Volkswagen oder Ford. Also nicht jede Arbeitskraft ist unentbehrlich. Andererseits gibt es zu wenig Menschen in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen. Wie passt das denn zusammen? Ist das eine Sache des Strukturwandels?
Naja, zunächst mal ist ja auch der Arbeitsplatzabbau, den Sie jetzt angesprochen haben, erstmal ein Konjunkturphänomen. Also es liegt daran, dass wir allgemein eine schwache Konjunktur haben und dementsprechend in bestimmten Bereichen auch jetzt Arbeitskräfte freigesetzt werden. Auch da hatten wir aber eigentlich bis vor kurzem dieselbe Diskussion wie in den, wie Sie gerade sagten, systemrelevanten Bereichen darüber, dass es eigentlich zu wenig Arbeitskräfte gibt. Und immer noch haben Sie da in bestimmten Bereichen auch Themen von Fachkräftemangel. Ne? Das sind nicht nur die Ärzte und die Pflegerinnen, das betrifft auch bestimmte Berufe in der Industrie und ist insofern in der Tat auch ein Effekt von einem bestimmten Strukturwandel. In der Automobilindustrie hat das zum Beispiel auch was mit der Umstellung von Verbrennermotoren auf Elektromotoren zu tun, der Tatsache, dass man dafür pro Auto weniger Beschäftigte braucht, aber gleichzeitig auch nochmal andere Beschäftigte, wenn man neue Arten von Autos baut und so weiter. Das spielt da in der Tat beides mit rein.
Das ist schon eine sehr heterogene Gruppe, die Sie da gerade geschildert haben, die bei uns alle unter Alltagsretter, haben Sie das, glaube ich, mal genannt, fallen. Dann kann man diesen Mangel gar nicht auf einen einzigen Faktor zurückführen.
Nee, man kann ihn nicht auf einen einzigen Faktor zurückführen, aber es gibt schon auf jeden Fall, würde ich meinen, einen sehr großen Faktor, und dieser große Faktor ist die Demografie. Also das ist in der Tat auch etwas, was nicht jetzt irgendwie durch konjunkturelle Veränderungen in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten ist, sondern was einfach da ist und was jetzt erstmal die Tatsache, dass immer weniger für immer mehr aufkommen müssen und auch sich Bedarfe am Arbeitsmarkt verschieben, zum Beispiel von produzierenden Bereichen zu eher Sorgebereichen, Altenpflege zum Beispiel. Das ist was, womit wir es zweifellos für die nächsten Jahrzehnte auch noch weiter zu tun haben werden.
Blicken wir mal auf einen bestimmten Bereich. In den letzten Jahren hat sich einfache und anstrengende Arbeit mit schlechter Entlohnung nicht etwa reduziert, sondern sie hat sich wieder etabliert und ist gewachsen. Man sehe sich die Lieferdienste an. Wie passt das denn zum Mangel von Beschäftigten in anderen Dienstleistungsbereichen?
Im Grunde genommen ist es eine Entwicklung, die geht in den späten 80er Jahren los in Deutschland, in vergleichbaren Ländern etwas früher oder etwas später. Man hat auf die Schwierigkeiten eines industriellen Modells, wie es die Nachkriegszeit in Westeuropa geprägt hat, auf diese Schwierigkeiten, weniger Wachstum, weniger Produktivität, auch saturierte Märkte, also die Leute hatten alle irgendwann einen Kühlschrank und eine Einbauküche und im Zweifelsfall auch einen VW Golf oder so. Darauf hat man reagiert, indem man am Arbeitsmarkt auf die Expansion von Dienstleistungstätigkeiten gesetzt hat. Und Dienstleistungstätigkeiten sind immer, gibt es immer zwei Arten, die man haben wollte. Es gibt die hochqualifizierten Wissensarbeitsplätze, also die akademischen Berufe in den Werbeunternehmen und den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und so weiter. Und es gibt eben auch die einfachen Dienstleistungen, Sorgen, Säubern und Servicetätigkeiten, die man gleichermaßen expandieren wollte. Das erste Feld sollte gespeist werden von den Akademikern und das zweite Feld sollte im Prinzip sich das Reservoir sein, in dem man die Kinder der Industriearbeiter, die in der Industrie selber keine Jobs mehr finden würden, auffangen sollte. Das hängt noch in einer anderen Art und Weise zusammen, nämlich in der, dass die Produktivitätsgewinne, die man sich davon erhofft hat, natürlich vor allem aus diesen Wissensarbeitsbereichen kommen sollten, die zum Beispiel für eine weitere Automatisierung von Fertigungsprozessen und so weiter da irgendwie mithelfen sollten. Und das bedeutet, dass diese Arbeit in gewisser Weise als wertvoller erachtet wurde und deswegen auch mehr Arbeitszeit man da gerne haben wollte. Und wenn so immer mehr Arbeitszeit in diesen Tätigkeiten geliefert werden soll, unter anderem auch von Frauen und Personen, die früher vielleicht im Haushalt noch bestimmte Dienstleistungen erbracht hätten, dann wird auch gleichzeitig dieses Feld einfacher Dienstleistungen, das die Reproduktionstätigkeiten erbringt, auch am Markt wieder mehr nachgefragt. Und so hängen diese beiden Gruppen auch systematisch zusammen. Die einen halten den anderen sozusagen den Rücken frei.
Die Stärkung dann dieses Dienstleistungsbereichs, der ja oft schlecht bezahlt ist, harte körperliche Arbeit auch verlangt, nicht nur bei Lieferdiensten. Ist das nicht auch in gewisser Weise ein Widerspruch zur Humanisierung der Arbeitswelt?
Ja, das stimmt. Viele von diesen Bereichen, da haben sie einen Arbeitsschutz zum Beispiel in den letzten 20 Jahren gehabt, der eher hinter Standards, die man aus dem im industriellen Bereich bereits erreicht hatte, weiter zurückgefallen ist. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass in diesen Tätigkeiten oft bestimmte Automatisierungsprozesse, technische Hilfsmittel schwerer zum Einsatz kommen können. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass es oft Tätigkeiten sind, die relativ verstreut sozusagen stattfinden. Also zum Beispiel denken Sie zum Beispiel an sowas wie die Gebäudereinigung oder so Franchise-Unternehmen im Gastrobereich oder sowas. Da gibt es dann so diese kleinen Standorte mit einer Handvoll Mitarbeiter. Aber nicht mehr diese großen Fabriken, wo man einmal wirklich durchstrukturieren kann und bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen relativ einfach, auch gewerkschaftliche Organisation, betriebsrätliche Organisation, vergleichsweise einfach durchsetzen kann, sondern es ist viel dezentraler, viel fragmentierter und es macht auch diese Versuche, da bessere Standards zu etablieren, eben schwieriger.
Haben diese Jobs eine gesellschaftliche Berechtigung? Also für wen sind die gut, außer denen, die sie beauftragen?
Naja, also wahrscheinlich würden die meisten Leute, die diese Tätigkeiten machen, auch argumentieren, dass die auch für sie gut sind, weil sie ja irgendeine Art von Arbeit brauchen. Insofern, ich würde jetzt nicht, nur weil es eine Perspektive gibt, zu sagen, naja, eigentlich sind es Tätigkeiten, die sozusagen anderen nur den Rücken frei halten. Deswegen würde ich sagen, das ist kein guter Grund, die gering zu schätzen oder so. Ganz im Gegenteil. Die reproduktiven Tätigkeiten, die Tätigkeiten, die andere auch noch ermächtigen, könnte man auch aus guten Gründen als die edelsten am Arbeitsmarkt bezeichnen. Edler vielleicht als die Tätigkeit in irgendeiner Werbebranche oder das Optimieren von irgendeinem Werbealgorithmus eines Technologieunternehmens oder sowas.
Also mindestens mit mehr Wertschätzung dann bedenken.
Ja, mehr Wertschätzung und das im Zweifelsfall auch nicht nur finanzieller Art. Sie sehen das ja auch in vielen Bereichen. Also es gibt zwar diesen Diskurs, etwa in der Pflegearbeit, aber auch in der Gebäudereinigung und so weiter. Es gibt diesen Diskurs darüber, dass es viel zu wenig Anerkennung für diese Art von Beschäftigten gäbe. Und auf der einen Seite ist das eine Erfahrung, die die Leute auch wirklich machen. Das erzählen die einem auch in Interviews. Auf der anderen Seite meinen die damit aber sehr häufig tatsächlich, dass sie unsichtbar sind, wenn man zum Beispiel nachts reinigen muss statt tagsüber, man trifft da niemanden und die freuen sich darüber, wenn man sie grüßt und sowas. Ne? Und auf der anderen Seite meinen die damit, wir kriegen zu wenig Geld. Beides sind Probleme, die man im Prinzip ganz gut bearbeiten kann. da, wo die Leute einigermaßen sichtbar sind, zum Beispiel in den Pflegetätigkeiten, in der Altenpflege im Krankenhaus und so weiter, oder in Sorgetätigkeiten, in Kitas, in Schulen und so weiter, die Erzieher und Erzieherinnen, da kriegt man auch andere Sachen erzählt. Also die Leute haben nicht das Gefühl, dass sie in ihrem Alltag nicht anerkannt sind, dass die Leute, dass irgendwie die Eltern oder die Leute, die gepflegt werden, auf sie herabblicken. Überhaupt nicht. Wenn das so wäre, könnten sie auch gar nicht erklären, warum die diesen Job trotz vergleichsweise schlechter Bezahlung und hoher Belastung überhaupt weitermachen. Das sind natürlich, anders als dieser Diskurs so schnell suggeriert, auch Tätigkeiten, die im Alltag, in der Interaktion ein hohes Maß an Anerkennung erfahren.
Und die sich möglicherweise als Einstiegsjob oder als Job für Menschen eignen, die woanders nicht unterkommen können, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, das kommt dann wieder auf die Berufe an. Also die Pflege zum Beispiel oder auch die Erziehungsberufe sind ja überhaupt keine Berufe, in denen man leicht einsteigen kann oder wenn, dann halt auf einem sehr niedrigen Helferniveau sozusagen. Und auch das ist in gewisser Weise verständlich, weil man da natürlich qualifizierte Arbeitskräfte braucht. Aber es gibt die Teile am Arbeitsmarkt, für die es, wo man ungelernt gut einsteigen kann, die sind zu großen Teilen eben auch in Dienstleistungstätigkeiten. Und ich würde auch sagen, wir haben eigentlich in dem Sinne in Gesellschaften, in Ökonomien unserer Art keine wirkliche Alternative, als die in irgendeiner Art und Weise auch bereitzustellen. Wichtig ist, dass die zu keinen Endstationen werden müssen, sondern dass man auch Wege findet, den Leuten Optionen zu bieten, da auch nach oben hin rauszufinden. Das war auch eins der Erfolgsrezepte der Industriegesellschaft der Nachkriegszeit in allen westeuropäischen Ländern. Aufstiege innerhalb der Industriebetriebe. Große Teile der sozialen Mobilität haben so stattgefunden. Das ist was, was in diesen Dienstleistungsbereichen immer weniger stattfindet, weil der Staat als Ersatz für diese innerbetrieblichen Karrieren eigentlich nicht gut geeignet ist. Also jedenfalls gelingt das nicht so richtig gut.
Was wäre denn dann nötig?
Ja, das ist so die Frage. Also im Zweifelsfall wären bessere Fortbildungsmaßnahmen notwendig, die auch staatlich oder sozusagen zumindest staatlich orchestriert werden sollten. Da wäre sicherlich mehr Kontrolle staatlicherseits gut, weil viele dieser Fortbildungsmaßnahmen, die es ja schon gibt, auch nicht die Qualität haben, die sie haben müssten. Die bringen die Leute zu großen Teilen nicht wirklich weiter. In den Bereichen, in denen sie auch einen massiven Arbeitskraftmangel haben und die Ansprüche auf Qualifikation, findet relativ viel Fortbildung dann doch zunehmend wie früher, also in-house statt. Ne? Zum Beispiel in den Pflegetätigkeiten können sie bei den meisten, also bei den guten Arbeitgebern, und es sind jetzt nicht irgendwie ganz wenige oder so, ja, kriegen sie ständig relevante Fortbildungen angeboten, können sich weiterqualifizieren. Es ist jetzt wieder das Problem, dass diese Qualifikationen sich dann häufig nicht irgendwie in relevanten Lohnsteigerungen, also sie werden zwar immer besser, immer schlauer, aber kriegen dafür nicht unbedingt mehr Geld. Das hängt jetzt wieder daran, dass diese Bereiche eben am Ende des Tages irgendwie öffentlich finanziert sind. Also dass es einen Deckel gibt für das Geld, das da verteilt werden kann, auch in Löhnen, oder da, wo sie privat finanziert sind, eben dann auch so teuer, dass sie sich im Grunde genommen nur wenige Leute wirklich dauerhaft leisten können.
Also wenn Wertschätzung und angemessene bzw. gute Bezahlung Faktoren sind, wir reden ja nicht nur über Dienstleistungsproletariat hier, also warum gibt es dann einen Mangel bei Lehrern, Ärzten, Verwaltungsangestellten, Handwerkern, die auch alle nachgefragt sind und die, für die in der Gesellschaft schon eine recht hohe Wertschätzung und wo auch viel bezahlt wird vorhanden ist.
Auch das wieder eine sehr heterogene Gruppe. Die Handwerker zum Beispiel empfinden sich sehr oft nicht unbedingt als sehr anerkannt. Also die finden zwar, dass sie das verdienen würden, aber empfinden sich, ich habe viele Gespräche geführt im letzten Jahr zum Beispiel, viele Interviews, das ist ganz interessant, die fühlen sich ganz massiv nicht anerkannt zu großen Teilen. Aber ja, also ich meine, wie gesagt, der große Faktor bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch die Demografie. Gleichzeitig kommen auf die Bereiche, die sie beschreiben, die befinden sich bereits in einer Situation großer Nachfrage. Also Handwerksberufe zum Beispiel sind in einem Land, das hunderte Milliarden dafür ausgeben will, seine Straßen, Brücken und so weiter zu sanieren, gleichzeitig aber die energetische Sanierung von praktisch jedem Haus in den nächsten zwei Jahrzehnten mindestens mal sich zumindest vorgenommen hatte, ja, natürlich extrem gefragt und deswegen automatisch zu wenige. Das war ja auch in großen Bauphasen in Deutschland, auch in den 90er Jahren und so schon der Fall, dass sie das nicht aus einem inländischen Arbeitskraftreservoir in irgendeiner Art und Weise decken konnten. In den Bildungs- und Erziehungsberufen, also Kita, Schule und so weiter, da haben sie die Situation, dass sie als Reaktion darauf, dass am Arbeitsmarkt die Frauen nachgefragt worden sind, weibliche Erwerbsbeteiligung zugenommen hat, haben sie auch die Betreuungszeiten im Grunde genommen in diesen Bereichen expandiert. Also in den 80er Jahren ist praktisch niemand von 9 bis 16 Uhr in die Kita gegangen oder von 8 bis 15.30 Uhr in die Schule. Das ist heute in sehr vielen Bereichen einfach der absolute Standard. Und das ist dafür da, dass die Eltern arbeiten können. Das bedeutet aber auch, dass mehr Arbeitskraft in diesen Bereichen nachgefragt wird. Und da ist in vielen dieser Bereiche, das berühmteste Beispiel sind die Lehrer natürlich, auch einfach eine schlechte Planung betrieben worden, um genug Arbeitskräfte da zu haben.
Wenn nun der Bundeskanzler davon spricht, die Deutschen würden sehr großen Wert auf Work-Life-Balance zugunsten von Life, also von Freizeit, legen, greift dann dieser Vorwurf oder müsste man den anders betrachten?
Naja, es ist also natürlich können Sie in Umfragen abbilden, dass die Leute Wert legen auf ihre Freizeit. Aber ich würde nicht erkennen können, was daran ein grundsätzliches Problem ist. Auch nicht für das, was Friedrich Merz will, nämlich Wirtschaftswachstum. Also was der sich davon verspricht. Wirtschaftswachstum hängt ja nicht nur an den produzierenden Tätigkeiten, jedenfalls nicht dann, wenn wir nicht einfach alles, was wir herstellen, in irgendwelchen anderen Ländern verkaufen, sondern es hängt zu großen Teilen auch am Binnenkonsum, am Urlaub im Inland, an dem Geld, das die Leute in Gaststätten ausgeben. Und für all dieses Zeug brauchen die ja Freizeit. Also wenn die Leute jetzt nur noch arbeiten gehen, dann ist es auch für die Wirtschaft nicht automatisch gut. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass das natürlich irgendwie ein ganz komischer, schräger Generationendiskurs ist. Und den haben sie ja nicht nur am Arbeitsmarkt, den haben sie jetzt auch, insbesondere von Friedrich Merz, haben sie den jetzt auch zum Beispiel bei der Frage Wehrpflicht und Wehrtüchtigkeit. Also wenn er so Sachen sagt wie Deutschland ist ein Land, in dem man gut leben kann und dafür erwarten wir auch was, dann meint das ja, da erwarten über 60-Jährige jetzt von 20-Jährigen, dass die gefälligst mal für sie sorgen und wundern sich darüber, dass diese 20-Jährigen, wir thematisieren das oft öffentlich als Generation Z zum Beispiel, ne, dass diese 20-Jährigen im Zweifelsfall Ansprüche haben, die diese 60-Jährigen ja überhaupt als Generation erst an den Arbeitsmarkt gebracht haben. Also die Babyboomer waren diejenigen, die diese ganze Idee, dass irgendwie das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, sondern es auch Freiheit jenseits dessen gibt, in der Entfaltung, in der Zivilgesellschaft, in der Freizeit und so weiter und so fort. Die sind ja diejenigen, die diesen Gedanken populär gemacht haben. Und jetzt wundern die sich, dass ihre Kinder und Enkel, genau wie sie, auch auf dieser Welle weiter ein bisschen surfen sozusagen und versuchen, das denen auszutreiben. Ich halte das für eine vollkommen schräge Perspektive, die auch nur in so einer öffentlichen Diskussion halbwegs funktioniert. Sobald sie in Familien hineingucken, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Also die Friedrich Merz alten Eltern, die sagen ihren Kindern nicht, du musst unbedingt immer mehr arbeiten. Die sagen, sorg für dich, guck nach dir. Es ist ja auch anders gar nicht möglich. Die haben dann Kinder, das sollen sie auch noch haben. Die sind in dem maroden Betreuungssystem nur halb gut versorgt. Und das muss alles in den Familien abgefangen werden. Der demografische Wandel, der landet letztlich als Arbeitsbelastung am Ende des Tages in den Familien. Da finden die wirklichen Zerreißproben statt. Und die Millennials sind diejenigen, also die mittlere Generation zwischen diesen beiden, sind diejenigen, die das im Prinzip alles im Moment schultern und auch in den nächsten 20 Jahren schultern werden müssen.
Ja, und was heißt das dann praktisch? Also müssen wir umlernen von Barista in Teilzeit zum Pfleger in Vollzeit?
Das wäre jetzt wahrscheinlich.
Oder unsere Einstellung zum Leben insgesamt ändern?
Naja, was heißt wir müssen? Also selbst wenn wir müssten, heißt das ja nicht, dass wir das könnten. Solche Dinge sind ja vergleichsweise träge, kulturelle Wertvorstellungen, genauso wie Institutionen und so. Ne? Wir werden natürlich an der einen oder anderen Schraube drehen. Ich denke, es steht zu erwarten, dass man am Renteneintrittsalter dreht, dass man auch bestimmte Flexibilisierungen der Wochenarbeitszeit und so weiter im Zweifelsfall in den nächsten Jahren irgendwie durchsetzen wird, dass auch die Gewerkschaften wahrscheinlich da im Grunde genommen mitziehen werden, weil die ja auch ein Interesse am Erhalt dieses Produktionsmodells haben. Man wird die Leute aber nicht zwingen können, immer mehr und mehr zu arbeiten, weil, wie gesagt, die Tätigkeiten, die andernfalls am Arbeitsmarkt ja erbracht werden, die landen ja auch in den Familien. Also die Familien, insbesondere die Generation, die den größten Teil der Arbeit leisten, die mittleren Generationen, die heute 40-Jährigen, sind nach allem, was man so weiß, mit massiven Zumutungen und Belastungen konfrontiert. Und die Vorstellung, dass man da immer noch mehr drauflegen könnte, die ist, glaube ich, einfach falsch. Das wird nicht gelingen.
Welche Zukunft hat denn dann dieser klassische Generationenvertrag, wenn immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen und wenn die Familie, gerade die mittlere Generation, immer stärker gefragt ist?
Das kommt darauf an, was man jetzt unter diesem Generationenvertrag versteht. Also in seiner institutionalisierten Form, zum Beispiel im Rentensystem, wird der im Zweifelsfall bestimmte Anpassungsprozesse durchlaufen, würde ich zumindest erwarten. In den Familien selbst ist es so, dass es da unterschiedliche Entwicklungen geben wird, aber was sicherlich wichtiger werden wird und auch jetzt schon wieder wichtiger sind die privaten Sorgeverhältnisse in den Familien. Also die Leute, die, wissen Sie, das ist das, was ich meine. Also wenn Sie sich das mal beispielhaft durchdenken, dann ist es so, dass die Leute kriegen heute später Kinder. Dann haben die diese Kinder, dann kümmern die sich 10 Jahre lang intensiv um die. Und sobald die Kinder ein gewisses Alter, wo die einigermaßen selbst gehen können, erreicht haben, müssen die sich schon um ihre Eltern kümmern. Weil die Generationen so nah beieinander sind. Ja. Und diese Aufgaben, die bringen, das ist natürlich irgendwie eine andere Art von Generationenvertrag. Einer, der sozusagen, wenn man das jetzt so als eine Entwicklung beschreiben würde, auch ein bisschen zurückfällt hinter die an den Staat ausgelagerten Sorgebeziehungen, die sie davor hatten. Aber die Situation ist längst da und das wird sich im Zweifelsfall verschärfen und da wird die Situation einfach alles in allem enger werden und auch deswegen die Erwartungen daran, wie viel man aus den verschiedenen Systemen jeweils rausholen kann, die werden sich so oder so in irgendeiner Art und Weise anpassen.
Worauf dürfen wir uns denn eigentlich in der Arbeitswelt von morgen freuen?
Naja, also erstmal ist es so, ich sage das auch meinen Studierenden immer, nur weil Friedrich Merz oder andere jetzt sagen, ihr müsst jetzt mehr und ihr seid eigentlich faul oder sowas, ne, muss man sich diesen Schuh ja nicht anziehen. Man hat, wenn man heute 20 ist, eine Position am Arbeitsmarkt, die ist mit aller Wahrscheinlichkeit und auch unter Bedingungen einer nicht mehr massiv zulegenden Konjunktur, falls das passieren sollte, immer noch wirklich, wirklich gut. Und das liegt an den demografischen Verhältnissen. Die jungen Leute sind gefragt. Das ist ja auch der Grund, warum man jetzt mal von hinten auch so ein bisschen mit der Peitsche knallt, statt immer nur das Zuckerbrot hinzuhalten. Ja? Und aus dieser Position ergeben sich gute Verhandlungsmöglichkeiten, gute Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Lebenslauf. Und meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt nur mal so an meine Studierenden denke zum Beispiel, ist, dass die das in gewisser Weise auch wissen, zumindest so wahrnehmen und sich auch entsprechend verhalten. Das ist ja der Grund, warum in dem Diskurs, den sie mit Friedrich Merz aufgerufen haben, die Älteren auch sauer sind, weil die Jüngeren ihre Position auch in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen.
Vielen Dank, Herr Stab.
Danke Ihnen.
Der Soziologe Philipp Stab ist Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel sowie Co-Direktor des Einstein Center Digital Future. Das Gespräch mit ihm führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.